Soweit der Text aus dem Jahr 1998, veröffentlicht damals in der Rheinpfalz und dem Evangelischen Kirchenboten für die Pfalz. Und nun ist das DBZ schon 40 Jahre lang ein Provisorium und wird es auch bleiben. Immer wieder gab es Pläne, die Gemeinde des DBZ aufzulösen und den beiden Nachbargemeinden zuzuschlagen, der Markuskirche und der Pauluskirche. Von Anfang an war das DBZ umkämpft. Theodor Hofecker, der 20 Jahre lang Pfarrer des DBZ war, schrieb zum 25-jährigen Jubiläum eine Festschrift über die ersten Jahre der Gemeindearbeit, die seit 1998 im Gemeindehaus im roten Nebenraum ausliegt. Wer darin blättert, und dazu lade ich ein, wenn Sie drüben im Gemeindehaus sind, wird ein Zeuge davon, dass es von Anfang an im Friesenheimer Presbyterium und bei der Kirchenleitung in Speyer Stimmen gab, das DBZ sei doch eigentlich unnötig. Die Gemeinde zu klein, die Bauten zu teuer. So dauerte es nach der Errichtung der Pfarrstelle im Jahr 1996 noch einmal ganze 6 Jahre, ehe 1972 der Grundstein gelegt wurde. 6 Jahre, in denen die Gottesdienste in der Aula der Wilhelm-Leuschner-Schule gefeiert wurden und 4-mal der Pfarrer wechselte. Wie lange sich vieles hinzog, davon zeugt auch die Namensgebung. 1968 wurde eine Gemeindeversammlung einberufen und über Namensvorschläge beraten. Nur 39 Gemeindeglieder kamen. 2 Drittel davon sprachen sich für Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum aus. Andere Namen waren Martin-Butzer-Zentrum, Karl-Bosch-Zentrum, Bodelschwing-Zentrum und mit den zweitmeisten Stimmen Martin-Luther-King-Zentrum. Dann wurden 700 Stimmzettel an alle evangelischen Haushalte verteilt. 115 Stimmzettel kamen zurück. Auch hier war Dietrich Bonhoeffer mit 2 Drittel der Stimmen führend. Aber erst 2 Jahre später, 1970, beschloss auch das Presbyterium bei 4 Stimmenthaltungen von 11 Stimmen den Namen Dietrich Bonhoeffer Zentrum. Welche Bedeutung haben 4 Stimmenthaltungen, wenn es um die Namensgebung geht? Mehr als 1/3 enthält sich. Das war in späteren Jahren noch oft so. Immer wenn es um das DBZ ging, haben sich viele Presbyter enthalten, um zum Ausdruck zu bringen, damit haben wir nichts zu tun. In der 1972 eingemauerten Urkunde heißt es unter anderem, hier sieht man ein Bild von der Grundsteinlegung rechts, 1972, das Zentrum soll den Namen Dietrich Bonhoeffers tragen, der vor 27 Jahren als Zeuge Jesu Christi getötet wurde. Sein Leben wie sein Denken wollte zusammenhalten, was in Theologie und Kirche immer wieder auseinanderzubrechen drohte. Gott und Welt. Gott und Welt zusammenhalten, das heißt bei Bonhoeffer wörtlich, ganz Christus angehörend, steht der Christ ganz in der Welt. Pfarrer Hofecker hat in seiner Festschrift über die ersten Jahre des DBZ ein theologisches Kapitel überschrieben mit den Worten: Die Ziele der Gemeinde waren von den Gedanken Dietrich Bonhoeffers bestimmt. Stichpunktartig möchte ich die damals genannten Gedanken auflisten. Es handelt sich jeweils um verkürzte Bonhoeffer-Zitate. Das erste, habe ich schon erwähnt, ganz Christus angehörend, steht der Christ ganz in der Welt. Damit ist gemeint, dass der Christ eine weltliche Existenz hat. Keine fromme Absonderung ist gefragt, keine frommen christlichen Nischen, mit beiden Beinen in der Welt stehen. Die heutige missionarische Situation wird bestimmt von dem Lebensgefühl der Menschen, die gelernt haben, ohne die Arbeitshypothese Gott in allen wichtigen Fragen mit sich selbst fertig zu werden. Das ist einerseits ein klares Ja zur missionarischen Situation. Das wurde damals noch mehr geleugnet als heute, dass es diese Situation überhaupt gibt. Und klar wird gesagt, wir unterstellen den Menschen, die ohne Gott gut leben, kein defizitäres Leben. Die Folgerung, christliches Leben und Zeugnis findet statt in einer mündigen, religionslosen Welt. Auch wenn diese Welt nichts von Gott wissen möchte, ist trotzdem gelebter Glauben möglich und hat Welt- und menschenverändernden Charakter. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. 2 dieser Zitate, nämlich das erste und das letzte, stehen auch übrigens über der 2003 vom Teilpresbyterium formulierten Gemeindephilosophie. Auch die Neukonzeption der Gemeindearbeit mit Gemeindevision und Gemeindephilosophie seit etwa 10 Jahren, die die Neugierigen, Suchenden und Kritischen fokussiert, sollte unter Worten Bonhoeffers stehen. Bonhoeffer lässt die Gemeinde des DBZ nicht los. Die Gemeinde-DNA ist bestimmt von Anfang an von Gedanken Bonhoeffers. Bonhoeffer lässt auch mich nicht los. Wenn ich in Greifswald lebe und arbeite, bin ich in einer der Landschaften, die Bonhoeffers Leben und Denken prägte. Ich treffe vielerorts auf seine Spuren. Finkenwalde, Klein-Krössin, Zingst, diese Namen sind für immer mit Bonhoeffers Leben und Wirken verbunden. Zuletzt schrieb ich einen Aufsatz über Adalbert Stifter, die Lieblingslektüre Dietrich Bonhoeffers im Gefängnis. Maria von Wedemeyer, Bonhoeffers Verlobte, sagte über eine der Hauptfiguren in Adalbert Stifters Werk, den Vitico, er ist wie du. Eine starke Aussage einer Verlobten über eine literarische Figur und den Bräutigam. Er ist wie du, dem wollte ich nachgehen. Das war eine lange Vorrede. Bei der Vorbereitung ist mir klar geworden, die Vorrede ist ganz, ganz wichtig. Sonst tragt das, was über Bonhoeffer und die Kirche heute gesagt wird, als steile Thesen aus dem Nichts heraus. Deshalb Voraussetzungen erstens für heutiges Verstehen, Nähe und Distanz, Voraussetzungen für Verstehen in meinem Leben und Voraussetzungen in der Gemeindegeschichte und DNA des DBZ. Wenn wir nun zum Hauptteil kommen meines Vortrags, werden wir sehen, die wichtigsten Themen wurden schon angesprochen und haben schon heute ihren Ort in unserer DBZ-Gemeinde. Sind Sie noch wach? Sollen wir zwischendurch ein Lied singen oder geht's noch? Das Lachen heißt offensichtlich, Sie sind wach. Wunderbar. Dann können wir zum Hauptteil kommen. Was sagt Dietrich Bonhoeffer zu unserer Kirche heute? Ich habe 6 Punkte. Wenn ich 6 Punkte habe, heißt das immer, das ist unvollkommen und unfertig. 6 ist die Zahl der Unvollkommenheit. Das Erste, richtet euch konsequent nach den Religionslosen aus. Das würde Bonhoeffer heute seiner Kirche sagen. Bonhoeffers persönliche Leidenschaft galt denen, die die Kirche nicht besuchen, die nicht da sind. Er hat verschiedene Begriffe für sie. Die Religionslosen, die Gleichgültigen, die nichts von Gott wissen wollen, die ohne Gott gut zurechtkommen. Und denen unterstellt Bonhoeffer nicht ein irgendwie defizitäres Leben. Wie er selbst auch keinen Mangel, keine Leere empfunden hatte, als er zwar schon Theologe war, aber noch kein Christ. Wie kann Christus Herr der Religionslosen werden? Das ist eine der Fragen, die ihn umtreiben. In den meisten Kirchen ist es bis heute so, wenn evangelistisch gepredigt wird, wird gesagt, ohne Gott fehlt dir was. Spürst du es nicht tief in dir, da ist ein Mangel, da fehlt etwas. Und in evangelistischen Gesprächen oder in apologetischen Diskussionen versuchen Vertreter des Christlichen beim Gegenüber etwas aufzuspüren, was dem fehlen könnte. Bonhoeffer sagt, das ist nicht legitim. Gott ist kein lückenbüßer Gott. Gott füllt keine Lücken aus, die ein Mensch empfindet. Das wäre theologisch falsch und psychologisch auch. Der Clou ist ja, dass ein Mensch, der ohne Christus lebt, gar nicht wissen kann, was ihm fehlt. Erst im Nachhinein, wenn er ein Leben mit Jesus führt, weiß er, was da die ganze Zeit nicht in seinem Leben war. Es gab und es gibt immer wieder Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Bonhoeffer behauptet nun, diese Menschen sind wenige, die auf der Suche nach Gott sind, und sie werden immer weniger werden. Eine seiner Thesen lautet, ich zitiere, wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen. Religion als Versuch des Menschen, sich Gott anzunähern, Gott zu suchen, das wird eine Sache sein von immer weniger Menschen und schließlich irgendwann ganz aussterben, meint Bonhoeffer. Damit meint Bonhoeffer nicht, dass das Christentum oder der Glaube aussterben wird, aber dieses Bedürfnis der Religion, der Rückbindung, lateinisch religare. Umfragen in Ostdeutschland bestätigen Bonhoeffers Vermutung. Die Menschen dort haben nach einem Urteil von Bischof Axel Noack nicht nur Gott vergessen, sie haben auch vergessen, dass sie ihn vergessen haben. Ostdeutschland ist der westlichen Gesellschaft wenige Jahre voraus. Das zeigt ein Vergleich mit England, wo die Situation dem Osten Deutschlands ähnlicher ist als dem Westen. Diejenigen, die auch in Zukunft mit Ernst Christen sind, sind es immer weniger deshalb, weil sie ein religiöses Bedürfnis hätten, weil sie Gott gesucht hätten, sondern, jetzt kommt das Entscheidende, sie sind es, weil Gott sie gesucht hat. Nicht der Mensch ist in erster Linie ein eifrig nach Gott Suchender, sondern Gott ist aktiv und sucht den Menschen. Was die Menschen tun und lassen und suchen oder nicht suchen, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, Gott ist auf der Suche nach uns. Bonhoeffer meint, und das steht auch in unseren Basisinformationen im Internet, dieser Satz, Gott ist ein eifriger und nimmermüder Menschensucher. Verlorene Menschen sind Gottes Leidenschaft, darum macht er sich auf die Suche. Lassen Sie mich das mit einem Beispiel erläutern. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind, mit dem Sie in der Stadt einkaufen sind, wäre plötzlich verschwunden. Eben noch waren Sie mit ihm zusammen, es stand neben Ihnen, plötzlich sehen Sie es nicht mehr. Ich nehme an, alles andere, die Einkäufe, die Taschen, Ihre weiteren Termine, die abgelaufene Parkuhr, all das wäre Ihnen dann nicht mehr wichtig. Und Sie wollten nur noch eins, Ihr Kind wiederfinden. Sie lassen alles stehen und liegen, um Ihr Kind zu suchen. Genauso geht es Gott. Jesus erzählt Geschichten vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, um deutlich zu machen, Gott hat uns verloren, ist auf der Suche nach uns und ist überglücklich dann, wenn er uns gefunden hat. Denn eins haben alle diese Geschichten gemeinsam. Nach dem Finden wird ein Fest gefeiert. So sagt Jesus, ist Gott. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, jeder Gottesdienst soll so ein Fest sein des suchenden Gott, der uns wiedergefunden hat. Dietrich Bonhoeffer würde der Kirche heute sagen, richtet eure Gottesdienste konsequent aus nach denen, die nicht da sind und die Gott nicht suchen. Leider gibt er uns wenig Hilfen, wenig Konkretion, wie das aussehen soll. Das ist bei fast allen Punkten so, die ich heute Abend anspreche. Bonhoeffer zeigt die Aufgabenstellung, vor der die Gemeinde heute steht, aber gibt keine Hilfen. Er weist auf die Probleme hin, aber hat keine Lösung. Das könnte uns frustrieren, muss es aber nicht. Ich denke, dass Bonhoeffer so wenig konkret ist, so wenig praktische Hilfestellung liegt, hat zwei Gründe. Der erste ist der, dass ihm einfach wirklich die Praxiserfahrung fehlte. Er hat ganz wenig praktische Gemeindearbeit gemacht. Und zum anderen liegt es daran begründet, dass ihm am Ende seines Lebens einfach die Lebenszeit fehlte. Die Zeit lief ihm davon, um umzusetzen, was er erkannt hat. In der Zeit im Gefängnis schreibt er noch so viel, reißt so vieles an und sagt, daran möchte ich weiterarbeiten, daran möchte ich weitersprechen, daran möchte ich noch reden mit dir, mein Freund Eberhard. Und dann fehlt ihm einfach diese Zeit. Er starb eben viel zu früh im Alter von 39 Jahren. Umso konkreter wurde dann später sein Freund Eberhard Bethge, zum Ärgernis vieler in der kirchlichen Landschaft in Deutschland. Aber er hatte die Autorität als Bonhoeffer-Interpret wie keiner. Eberhard Bethge, der am 1. Juli 1998 hier in der Maximilian-Kolbe-Kapelle war, antwortete auf die Frage aus dem Oratorium, welche Reformen in der Kirche Bonhoeffer heute unterstützen würde. Ich zitiere, die Gottesdienste, wie sie in Willow Creek gefeiert werden. Diese Gottesdienste würde Dietrich Bonhoeffer auch in Deutschland unterstützen. Ungeheuer, diese Frage. Er wird gefragt, welche Reformen würde Bonhoeffer heute unterstützen? Und da könnte so viel gesagt werden. Er erwähnt nur ein einziges Beispiel und das sehr konkret, erwähnt sogar den Namen einer konkreten Gemeinde. Ich hatte damals im Jahr 1998 wohl schon über Willow Creek gelesen. Hatte aber diese Gemeinde in Chicago und die von ihr ausgelöste Bewegung einer Gemeindearbeit, die sich ganz an die Kirchendistanzierten ausrichtet, bisher nie mit Gottesdiensten in unserer deutschen volkskirchlichen Landschaft und erst recht nicht mit dem Namen Dietrich Bonhoeffer in Verbindung gebracht. Meine Recherchen zeigten mir dann, dass sich Willow Creek tatsächlich immer wieder auf den deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer beruft. Willow Creek zitiert aber, soweit ich sehe, immer nur diesen einen Satz Bonhoeffers aus seinen Gefängnisbriefen. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. In Willow Creek möchte man Gemeindearbeit machen für die anderen, für die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören und nicht kommen. Mit Leidenschaft und Konsequenz möchte man alles, wirklich alles, vom Parkplatzangebot über die Musikauswahl bis zur Predigtweise, der Priorität unterordnen, diese Menschen zu erreichen. Es ist ein radikaler Wechsel in der Perspektive, von innen nach außen, von den Kirchentreuen zu den Unkirchlichen, von der Binnenperspektive zur Außenorientierung, von der Betreuung der Kerngemeinde zur missionarischen Gemeinde für andere. Man schaut konsequent die eigene Gemeindearbeit durch die Brille der Distanzierten an und fragt dann, was sich noch verändern muss, damit die sich hier wohlfühlen können, die noch nicht kommen. Ich merke zwischendurch, dass sie das Bedürfnis haben zu reden. Tun sie es. Hier ist ein Mikrofon. Karl-Heinz, wo hast du es? Man sieht es kaum hier rechts in der Ecke bei dem Ernst Barlach. Wenn Sie zwischendurch was sagen möchten, melden Sie sich einfach. Die Ilse steht schon auf und geht dann einfach rum und dann bekommen Sie das Mikrofon und können gerne dazwischen reden, Einwände bringen. Das finde ich immer bei Vorträgen am allerpraktischsten. Wenn man nicht warten muss bis zum Ende, unterbrechen Sie mich. Das ist mir sehr angenehm. Es ist kein Zufall, dass unsere Gemeinde in den Jahren seit 1998 Schritte in diese Richtung unternommen hat, eine Gemeinde zu sein für die, die noch nicht da sind. Für unsere Gemeinde war noch wichtiger als der Anstoß von Eberhard Bethge der Impuls eines Kindergartenprojektes. Das hieß der evangelische Kindergarten als Nachbarschaftszentrum der Gemeinde. Denn im Zentrum dieses Projektes stand von Anfang an der Begriff Perspektivenwechsel. Von dort her kam in unsere Gemeindearbeit. 1998 mit einer neuen Konzeption der Gemeindearbeit, die Horst Brandstätter federführend begleitete, seit 1999 mit Besuchen bei Gemeinden, die ebenfalls diesen Perspektivenwechsel vollzogen haben. Für uns besonders wichtig war die Andreasgemeinde in Niederhöchstadt. Dann 2003 mit einer Gemeindephilosophie, in deren erstem Satz es gleich heißt, ich zitiere: Viele Menschen führen heute ein Leben in Distanz zum christlichen Glauben und zur christlichen Gemeinde. Darum sehen wir unsere wichtigste Aufgabe darin, dafür Sorge zu tragen, dass möglichst viele Menschen erfahren, wie gut Gott ist. Und das in die Realität umzusetzen einer Gemeinde ist gar nicht so einfach. Schauen wir uns an, was da passiert. Wenn wir das umsetzen wollen, stoßen wir dabei auf ein Problem, das in der Welt des Marketings als typisches Problem von Non-Profit-Organisationen gesehen wird. In der Regel sind nämlich Non-Profit-Organisationen wie Kirchen diejenigen, die ein Angebot erarbeiten, auch dieselben sind, die dieses Angebot in Anspruch nehmen und nachfragen. Das heißt, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen eine Dienstleistung zur Verfügung, für die sie selbst Zielgruppe sind. Das ist das alte kirchliche Problem. Die Kerngemeinde erarbeitet ein Angebot für die Kerngemeinde und wundert sich dann, warum immer die gleichen Leute da sind. Wenn wir so formulieren wie in unserer Gemeindephilosophie, erwarten wir also, dass ehrenamtliche Mitarbeiter, also Leute, die kein Geld bekommen für das, was sie tun, sondern im Gegenteil immer wieder ihr eigenes Geld einsetzen, auch noch ihre Zeit und Kraft und Liebe investieren, um etwas für andere zu machen. Kirche für andere zu sein. Für Menschen, die noch gar nicht da sind, sondern erst noch kommen sollen. Das ist eine ungeheuer große Leistung, die viel Motivation voraussetzt. Eine Leistung, die viele Gemeinden nicht erbringen können und wollen. Wie schwer es Kirchengemeinden fällt, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, habe ich besonders in Pommern erlebt. Ein Gemeindeberater rät einem Kirchenvorstand dort, die Gottesdienste offener und einladender zu gestalten. Die Antwort eines Presbyters darauf, ich zitiere: 40 Jahre lang, also während der DDR-Zeit, 40 Jahre lang haben die nichts von Gott und Kirche und uns wissen wollen und auf uns herabgeschaut. Und jetzt sollen wir unsere Gottesdienste ändern, damit die sich wohlfühlen bei uns? Sollen die doch dort bleiben, wo sie 40 Jahre lang auch waren? Das Problem, dass die Gemeinde schrumpft und die Kerngemeinde unter sich bleibt, sehen heute in der Kirche viele. Aber es gibt wenig Strategien, dies zu ändern. Und auch hier kann man wirklich von Willow Creek lernen. Bill Heibels rät Pfarrern und Gemeindemitarbeitern: Achtet darauf, dass ihr mindestens 50% eurer sozialen Kontakte mit Menschen außerhalb der Gemeinde habt.